Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Die Partnerschaft hat ja gerade die Chance, die sie mir bietet, dass ich immer wieder an die Stelle ankomme, wo es ein bisschen wehtut. Es darf nicht zu fest wehtun. Das würde mich dann eben eher zur Flucht veranlassen. Aber ein bisschen wehtun muss es, ein bisschen stinken muss es. Im Fondue. Aber ein bisschen wehtun muss es in einer Beziehung, sodass ich einfach merke, hey, ich bin noch nicht fertig. Ich werde übrigens noch gemacht und ich habe einen Einfluss darauf, wenn ich weiter gemacht werde. Werde ich jetzt sturer oder werde ich auch wieder flexibler, offener, habe ich wieder ein weiches Herz? Und sind wir mal ehrlich, es braucht auch einfach Druck, einen gewissen Druck, bis so eine Veränderung passiert. Ja.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Rosarote Brille, Emotionen und alles ist schön, wenn zwei Menschen heiraten. Im Alltag kann das aber schnell mal anders werden. Vielleicht nervt man sich plötzlich daran, dass der Partner oder die Partnerin unordentlich ist und nicht aufräumt, dass das Geschirr in der Spüle nicht abgewaschen wird oder dass einfach auch der andere schlechte Laune hat, weil man nicht so spürt. Die rosarote Brille ist plötzlich weg und dann ist man definitiv im Alltag angekommen. Und dann sieht man vielleicht plötzlich auch den Partner oder die Partnerin mit anderen Augen. Wie kann man das Leben da erfolgreich gestalten? Wie kann man Krisen überwinden? Mit diesen Fragen setzt sich der Hans-Jörg Forster schon lange auseinander. Er ist Paarcoach in der Paar- und Sexualtherapie und psychologischer Fachberater und hat schon mit mehr als 150 Pärchen verhaltenstherapeutisch gearbeitet. Er arbeitet da mit einem Ansatz, den er den Herzkreislauf der Liebe nennt und den er uns dann im Verlauf des Gesprächs noch wird erklären. Mein Name ist Karl Dietli. Hans-Jörg, wir sind jetzt da bei dir in der Praxis oder in deinem Coaching-Büro in Arbon, da wunderschöner Platz am See, exklusive Lage kann man schon sagen. Wenn ich mich so ein bisschen umschaue, da sehe ich ein Segel-Sujet da rein. Du bist ja, glaube ich, auch Segler, oder?
Ja.
Das hat ja auch so ein bisschen etwas Beruhigendes, Segeln, auch wenn es natürlich mit viel Arbeit verbunden ist, oder? Und dass das Schiff mal zum Laufen kommt. Aber so meine romantische Vorstellung ist Segeln ja einfach auch noch etwas Entspannendes so auf dem See. Ja.
Sehr, sehr. Also das Ritt für von weitem Horizont, da heisst, man kann Perspektiven gewinnen, man kann seinen Blickwinkel verändern, frischen Wind ins Leben. Und das sind alles Bilder, die natürlich so vom Segeln sehr ins Leben hineinreden.
Du bist ja auch selber verheiratet schon seit vielen Jahren, hast auch selber Kind und all die Phasen höchst und tiefst durchlaufen, oder, was es da so gibt im Leben. Wenn jetzt du und deine Frau einen Konflikt haben, ich nehme an, das wird wahrscheinlich schon einmal vorkommen sein. Es gibt natürlich auch absolut harmonische Pärchen, ich weiß jetzt nicht, wie ihr seid. Aber wie geht ihr da persönlich vor, wenn ihr jetzt eine Krise habt, einen Konflikt, um den zu lösen?
Ja, also es hat geruhigt bei uns. Es hat geruhigt. Wir sind jetzt auch bald 34 Jahre verheiratet, Helene und ich. Aber das war nicht immer so gewesen. Also respektive, wir haben auch jetzt noch Konflikte, aber die sind nicht mehr ganz so dramatisch, ja. Würde ich mal sagen, wie sie am Anfang gewesen sind für unsere Beziehung, wo es immer ums Ganze gegangen ist, wo die Gegensätze extrem schroff vorgekommen sind.
Es braucht wahrscheinlich auch sowieso Zeit in einer Paarbeziehung, dass man sich eintunen kann, oder? Also das wird ja nicht von Anfang an gut sein und trotzdem, eben, es gibt so Phasen und eben ihr seid jetzt schon sehr lange verheiratet, 34 Jahre hast du gesagt. Was ja, würdest du sagen, wie viel Zeit müssen wir dann?
Wir haben gezählt, tatsächlich gezählt und gerade so der Moment, der Umschwung, wo wir wie gemerkt haben, jetzt haben wir ein bisschen die Angst voreinander verloren, ist es so ein bisschen auf eine pointierte Art Ausdruck, die Angst voreinander verloren. Natürlich haben wir nicht Angst gehabt, aber eben der Einfluss, der könnte stark werden vom anderen, der ist tatsächlich 10 Jahre gegangen. Mhm. Bis wir an einem ganz, ganz schwierigen Punkt, wo wir uns wirklich fast verloren hätten, irgendwie wie gemerkt haben, es gäbe dann noch die Möglichkeit von der Gelassenheit und sich gemeinsam ausstrecken nach einem dritten Weg.
Hat es da so Hauptthemen gegeben, die immer wieder so aneinander geraten sind? Kann man das so vielleicht die Headline-Themen? In der Welt ist das vielleicht auch immer wieder etwas ganz anderes gewesen?
Ich sage jetzt, das sind die Klassiker gewesen bei uns. Sicher ist das eine Erziehung, oder? Wo die Werthaltungen, die man mitnimmt aus der eigenen Kindheit, wo die gegeneinander knallen. Und das ist, obwohl wir beide in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, ist es bei mir sehr, sehr konsequent und sehr, sehr ja, manchmal auch ein bisschen distanziert und hergelaufen und eben Leistung erzählt. Und bei der Helen, ihrer Familie, da sind viel andere Werte wie Nähe sind wichtig gewesen. Und man hat dem Kind einmal irgendetwas durchgehen lassen. Mir hat man nichts durchgehen lassen. Ich habe das nicht erlebt als Kind. Also habe ich doch diese Konsequenz auch anwenden in der Erziehung. Und das ist dann ein klassischer Punkt gewesen, wo man wirklich viel, wir haben vier Kinder, oder? So ins Leben begleitet. Der Erste, ich habe mich auch entschuldigt beim Ältesten, der hat natürlich als Versuchskaninchen einiges abbekommen. es ist nachher dann schon immer ein bisschen besser gegangen, wo wir irgendwo wie da eben gerade auch haben können, ein bisschen besser miteinander zusammenbauen. Und Geld war auch noch ein Punkt gewesen bei uns. Ich habe extrem immer auf die Sparseite gedrückt. Ich war ja ein armer Student gewesen,
kann ich auch, ja.
Wo wir geheiratet haben. Und ich hatte die Mentalität, noch heute zum Teil. Also es ist wie etwas, wo halt immer mitschwingt, so quasi, geht das nicht günstiger? Oder? Und da haben wir uns auch sehr, sehr fest müssen verständigen und natürlich auch voneinander lernen.
Und auch angleichen. Aber kann ich auch aus meinem Leben, aus meiner Ehe, eben die unterschiedlichen Kulturen, nur schon Kinder erziehen, oder? Eben gerade so, wenn du am Erziehen bist, wenn du älter wirst, ja, sind schon verschiedene Ansichten. Und gerade so in einer Ehe braucht es ja ein solides Fundament, oder? Wie war es bei euch in eurer Ehe?
Ja, ich glaube, es sind schon dann schlussendlich die recht ähnlichen Werte, die uns immer wieder stärker geben. Also wir haben doch vielleicht eine einfachere Voraussetzung als viele andere Paare, die ich treffe. Wir haben beide eigentlich recht tiefes Gottvertrauen. Da haben wir doch mitbekommen, auch von unseren älteren Häusern und auch auf unserem Lebensweg. Ich habe da meine Krisen geschoben in der Teenagerzeit, aber doch irgendwo, gerade in der Zeit, wo ich dann in der Beziehung mit der Helen angekommen bin, habe ich doch recht viel Vertrauen auf Gott. Und das ist lustigerweise, also ich finde es wirklich lustig, dass wir da manchmal wie auch in der Mitte von einem Streit können sagen, ich vertraue dir jetzt überhaupt nicht. Also da kommst du mir jetzt wieder mit irgendetwas daher, was ich überhaupt nicht kann einordnen, aber ich vertraue, dass Gott mit uns beiden da schon zurechtkommt. Ja. Also das ist recht ein cooler Gedanke. Und der
das erdet auch, oder?
Ja, der hat sich mittlerweile, recht gut bewährt, dass es nicht nur ein Gedanke ist, sondern irgendwie wie eine Realität, dass wir irgendwie einfach gespannt sind, dass wir tatsächlich so ein bisschen in der Spannung inne vom Konflikt jetzt den nicht hart austragen, sondern sagen, ah, jetzt sollten wir uns auch mal einen Moment zurücklehnen und warten darauf, dass vielleicht, und wir bringen da wirklich mit Gott in Verbindung, dass Gott uns eine andere Lösung zeigt, wo etwas mit dir zu tun hat, wo etwas mit mir zu tun hat, aber wo nicht eins muss sagen, ich bin nachher die gsi oder wo haben wir den Kopf einziehen und mich angleichen.
Also die gemeinsame Werte, Glaubensverständnis, was einem verbindet.
Das ist so ein Fundament, genau. Wo sicher gut ist und dann, ja, wir haben sicher auch ähnliche Interessen, wobei im Lauf von unserem gemeinsamen Leben dann auch klar geworden ist, wo die auch wieder recht weit auseinander liegt.
Ja, und man entwickelt sich ja auch als Mensch, oder?
Aber wir haben eine Schnittmenge,
ja. Genau, oder? Das ist ja das Schöne, oder? Genau, aber wenn du jetzt sagst, eben in so Situationen, du kannst jetzt ihr nicht so vertrauen und leist vielleicht mehr Wert darauf, sie ist ja trotzdem eine Vertrauensperson für dich. Was schätzt du denn besonders an deiner Frau?
Also ich schätze einfach an ihr, dass sie so viel Liebe versprüht. Ich bin der Meinung, dass ich das nicht kann. Ich gebe mir Mühe. Aber sie hat da auch gegenüber unseren vier Kindern so bewiesen, ist immer noch mal eine extra Meile gegangen, hat sich selber nicht zu wichtig genommen. Ihre hat man auch mal können. Und da haben die Kinder manchmal auch sich auf eine Art ihre gegenüber verhalten, wo ich dann sehr schnell mich dagegen gewehrt habe. Ich habe das respektlos gefunden. Sie hat das irgendwie...
Dann ist Konsequenz wieder
reingekommen. Sie hat das gedreht und eben die Liebe versprüht. Sie ist ein Herzensmensch. Das ist sicher da, wo ich an ihr sehr schätze. Und das andere ist, dass sie mir mittlerweile auch ziemlich sympathisch widerspricht. Also sie hat sich am Anfang von unserer Ehe zu fest zurückgehalten. Nachher ist sie irgendwie an gewissen Stellen hart geworden. Und jetzt mittlerweile kann sie so sympathisch widersprechen, dass es einfach spannend bleibt jetzt zwischen uns.
Eben, aber trotzdem, wie wir es wahrscheinlich rausgehört haben, Krise, Konflikt, das ist in den allermeisten Fällen wahrscheinlich nicht vermeidbar. Muss ja wahrscheinlich auch nicht nur negativ sein, da kommen wir sicher auch noch dazu. Aber was würdest du sagen, so in einer Liebesbeziehung, wenn man doch die Person, die man kennenlernt und sich verliebt, man kommt zusammen, man hat die rosarote Brille, der Himmel hängt voller Geigen, ich weiss nicht, was man da noch alles für Ausdrücke könnte vom malerischen, beschreiberischen her. Also alles ist super rosarot und irgendwann einmal kommt dann gleich der Moment, da ist das vorbei und dann ist der Alltag wieder da und dann kommen wahrscheinlich spätestens dann, also bei mir ist es dann auch so gewesen, Krisen und Konflikt. Wieso ist das eigentlich so, dass man mit der liebsten Person von der Welt so sich muss wirklich, sage ich jetzt im zweideutigen Sinn, auseinandersetzen?
Ja, es ist nicht eine singuläre Erfahrung, genau das zu merken, dass die Liebe halt in dem Moment nicht einfach ein ideales Wunschszenario ist, sondern Liebe will gelebt werden im Alltag. Und genau dort kommt ja der Moment, wo irgendwie der feste Wille, am anderen wirklich in einer Liebesbeziehung näher zu sein, wirklich stark getestet wird. Ich finde das so lästig, dass das passiert. Aber das ist einfach die Realität im Leben, dass ich plötzlich merke, ich muss auch einen Preis zahlen dafür. Ich muss mich ja aufraffen. Ich muss ja aktiv irgendwie mich mit meinen eigenen Meinungen und mit meinen Werten auseinandersetzen, weil die werden immer wieder challenged, die werden wieder herausgefordert vom Gegenüber.
Und das wollen wir ja nicht von unserem Naturell wahrscheinlich, oder? Das wäre eigentlich schön, wenn es immer schön wäre, oder?
Ja, das ist aufwendig, aber es bringt uns ja auch nicht weiter. Mhm. Aber dort muss ich eben immer wieder das bewusste Ja finden, am anderen auch zuzulassen und mich selber auch zu reflektieren, nicht mich selber aufzugeben. Das ist ja dann der nächste Punkt, oder? Wo man dann plötzlich einfach dem anderen, weil es so anstrengend ist, sagt, ich muss mich entweder für mich entscheiden oder fürs andere. Mhm. Und dann gibt man sich auf und da hüllt die Beziehung auf eine ganz starke Art aus. Also das geht nicht lang und dann ist die Partnerschaft kaputt, wenn ich mich selber da auf der Strecke lassen.
Also sich selber nicht vernachlässigen, oder?
Ja, und ich glaube eben, das ist ja der spannende Moment, wo es schwierig wird und wo ich trotzdem immer noch, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Grundgefühl dahinter, zum Konflikt auch können nutzen, wenn er dann schon kommt, ist, kann ich mir noch eine kleine Scheibe wenigstens vom anderen abhauen? In dem? Habe ich den Eindruck, ich könnte noch etwas lernen? Wenn ich tatsächlich ankomme mit der Haltung und sage, ich bin da der Einzige, der Recht hat und das andere hat absolut falsche Meinung jetzt da dazu und sowieso mit diesen Werten kannst du jetzt nicht kommen, du bist falsch als Person, ich bin richtig, dann ist tatsächlich ein Konflikt gar nicht konstruktiv, dann geht es eigentlich nur noch bergab.
Und wie würdest du jetzt da sagen, etwas lernen? Es gibt doch auch immer wieder die Phasen, wo man merkt, man rasselt immer wieder das Gleiche rein und man wird vielleicht gleich immer gleich wieder emotional, grantig oder wie auch immer und merkt vielleicht noch jahrelang später, dass es so ist. Es ist gerade schwierig, aus so emotionalen Sachen doch auch ein Learning rauszunehmen, weil es sind ja doch auch Muster, wo man wieder, immer wieder reingeht, oder?
Mhm. Aber die Partnerschaft hat ja gerade die Chance, die sie mir bietet, dass ich immer wieder an die Stelle ankomme, wo es ein bisschen wehtut. Es darf nicht zu fest wehtun.
Das ist auch nicht mehr gut.
Das würde mich dann eben eher zur Flucht veranlassen, aber ein bisschen wehtun muss es, ein bisschen stinken muss es. Im Fondue, aber ein bisschen wehtun muss es in einer Beziehung, sodass ich einfach merke, hey, ich bin noch nicht fertig. Ich werde übrigens noch gemacht und ich habe einen Einfluss darauf, wenn ich weiter gemacht werde. Werde ich jetzt sturer oder werde ich auch wieder flexibler, offener, habe ich wieder ein weiches Herz? Und sind wir mal ehrlich, es braucht auch einfach Druck, einen gewissen Druck, bis so eine Veränderung passiert. Ja,
sonst werden wir zu bequem.
Ich glaube, das ist einfach die Trägheit, die liegt in der Natur. Oder? Ja. Gravitation, wie funktioniert sie? Die Sachen fallen runter. Ja. Wie geht es in den Beziehungen? Eigentlich werden sie schlechter. Ausser an dieser Grenze, die da immer wieder kommt, tue ich mich gegen die Trägheit stellen und halte mich bereit, um weiterhin ein Lernender zu sein.
Also würdest du sagen, braucht es auch Konflikt auf einer guten Basis für eine gesunde Beziehung? Oder jetzt, wenn jetzt an nur Harmonie herum wäre, wäre das auch eine Möglichkeit oder eine Lösung?
Das ist einfach anders, oder? Also es gibt ein paar, die mehr streiten, es gibt ein paar, die praktisch nie streiten. Beides kann zum Problem werden, tatsächlich. Also die Harmonie ist immer ein schlechter Gradmesser, weil die Harmonie kann auch eine Unfähigkeit sein oder ein Unwille, wirklich Probleme anzugehen. Und in der Praxis erlebe ich viele Paare, die dann irgendwo sagen, wir haben es jetzt 10 Jahre lang gut gehabt und plötzlich ist gar nicht mehr gut. Also da wird wieder das System implodiert förmlich, weil man nicht gelernt hat, miteinander reden und auch miteinander Sachen auszudiskutieren. Es ist eigentlich immer davon ausgegangen worden, wir sehen es ja sowieso gleich, bis man merkt, nein, es ist gar nicht so. Und andererseits, auf der anderen Seite von der Skala haben wir dann die, die sich täglich irgendwie zoffen. Und das ist so ermüdend. Mhm. Es braucht so viel Energie, dass man auch dort irgendwann mal rausgeht und sagt, hey, also ich glaube, das brauche ich jetzt nicht mehr.
Aber es gibt wahrscheinlich nicht das perfekte Perle, wo in allem einer Meinung ist, in jedem kleinen Detail, das gibt es wahrscheinlich sowieso nicht, oder?
Nein, also
das
ist eine Illusion. Da bin ich ganz deiner Meinung, dass es da nicht gibt. Ich sehe aber, dass es in der Praxis Verhandlungskünstler gibt. Ich glaube, das wäre gut. Dass man richtig, also gut ist. Also verhandeln ist für mich auch zum Beispiel ein sehr positives Wort, oder?
Also quasi, ich habe zwar meinen eigenen Standpunkt gesehen, aber auch deinen, lass uns den Konsens, den Mittelweg finden.
Und dass nachher aus so einer Verhandlung beide rauskommen und sagen, wir haben eigentlich nicht verloren, sondern wir haben einen Weg gefunden, wo wir beide vorkommen. Und wenn ich schon Verhandlungskünstler sage, glaube ich, gilt das Zweite auch, Vergebungskünstler, bräuchte es auch noch. Wo man einfach auch eine Art gefunden hat, wie man auch Sachen kann wieder ablegen kann, die nicht gut gewesen sind, wo man dazu stehen kann, wo man Verantwortung übernehmen kann. Das war jetzt ein Zeich gewesen. Ich weiss aus meinem Leben, wie schwer das da ist. Und andererseits erlebe ich und erleben wir auch, dass das in unserer Ehe immer wieder auch uns auf die Bahn gebracht hat und dass das relativ bald kommt nach einem Konflikt und auch ehrlich und ernst gemeint ist, das kann schon einen Unterschied machen.
Das sehe ich auch jetzt in der Ehe mit meiner Frau. Das Vergehen ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich schaffe es vielleicht manchmal ein bisschen schneller, sie braucht ein bisschen länger. Dafür liebt sie mich nachher wieder so innig, wie wenn nichts gewesen wäre. Und ich habe es vielleicht ein bisschen zu schnell auf die Seite geschoben und kann das dann nicht so erwidern, wie sie sich das wünscht. Also hat beide seine Vor- und Nachteile,
würde ich damit sagen. Oder? In der Art, wie wir solche Konflikte verarbeiten, wie schnell dass wir sind in der Vergebung.
Aber wichtig es braucht ist, manchmal dass sie, Zeit, dass man kann auch vergeben.
Die wichtig
Zeit
muss ist, dass sie gründlich wird, Vergebung.
Genau.
Es ist nicht ein entscheidender Faktor, ob ich sofort kann vergeben kann, sondern dass ich in Richtung von dieser Vergebung arbeite und dass sie nachher gründlich ist.
Und dass man auch wieder nachher einen Lernapproach hat, der einem weiterbringt. Ja. Also wir haben miteinander reden, höre ich raus, eben verhandeln, vergeben. Gibt es sonst noch Sachen für einen guten Umgang miteinander, die du siehst in einer Paarbeziehung?
Ja, ich finde, man sollte einfach auch recht viel Zeit miteinander verbringen. Das ist gerade in meinem Leben, wo ich irgendwo mich eher auf der geschäftigen Seite sehe, immer wieder eine Herausforderung war, dass wir uns auch verständigt haben darüber, wie viel Zeit brauchen wir auch und dass es beiden wohl ist. Und dann haben wir einfach die Sachen fix müssen abmachen, weil ich glaube, ohne Zeit kommt es schlussendlich eben nicht zu der Nähe, wo ein Paar braucht, um irgendwie mit Freude unterwegs sein können. Und dann kommt natürlich schon die Situation oft, dass ein Paar eigentlich sich schon Zeit schaffen könnten, aber sie nehmen es sich nicht, weil sie genau wissen, wir könnten natürlich auch, wenn wir miteinander Zeit verbringen, in Streit geraten. Also wo man auch weiss, es ist unsicheres Terrain und man geht sich systematisch aus dem Weg, um nichts anbrennen zu lassen, um nicht verletzt werden oder nicht zu verletzen. Und das ist so ein Teufelskreis, oder? Also man nimmt Zeit aus dem System raus und das ist die einzige Währung, die es gibt in der Partnerschaft, zum Liebe flüssen zu lassen. Man braucht Zeit füreinander und genau dort fängt man an zu verknappen und nimmt eigentlich die Zeit weg. Ja. Und da ist es dann oft ein bisschen eine Schwierigkeit, um den Turnaround zu schaffen und zu sagen, wohl, auch wenn es jetzt nicht immer wieder eine gute Erfahrung ist, wenn man an die einzelne Stunde anschaut, wo ihr jetzt auch an einem Abend mal Zeit genommen habt, dann kann ja sein, dass es jetzt auch wieder einen schwierigen Aspekt dabei gehabt, aber macht mehr von dem und ihr werdet mehr auch wieder die entspannten und guten Momente ankommen, wo euch auch etwas geht und wo euch wieder nähren und das miteinander auch wieder bestätigen.
Und Steigerung davon wäre dann in der Ferien oder der Viertigen, ließ ich immer wieder, dass dann die meisten Paare dann den Zoff haben oder vielleicht sogar Sachen in Brüche gehen, oder? Weil es ist die Zeit, wo man Zeit hat, oder?
Und, oder dann gehst du von 0 auf 100, oder? Aus einem Alltag raus, wo du dir irgendwie nur Hoi und Tschüss gesagt hast und wo jedes sein Ding dreht. Und dann willst du in der Ferien willst du plötzlich miteinander in einer genussvollen Umgebung sehr viel Schönes können anfangen.
So eine Sommereitelkeit.
Das kann fast nicht funktionieren.
Genau. Wenn du jetzt von Zeit redest, Das ist ja wahrscheinlich nicht einfach nur, wenn man mal im Alltag mal schnell 10 Minuten miteinander wieder alle To-Dos abcheckt oder so. Das geht wirklich auch um Qualitätszeit, nehme ich an. Also mal einen Abend miteinander verbringen oder wirklich auch nur das Zweite sein. Ja. Oder? Also das bringt wahrscheinlich nichts, wenn man da noch mit 20 Kollegen unterwegs ist.
Ja, der Lukas Möller, ein Kommunikationswissenschaftler aus Deutschland, hat ja festgestellt, dass ein Paar am Tag miteinander noch 3,5 Minuten sinnvolle Redezeit hat.
Ja,
ich bin mir ganz sicher, sind es 4,5 Minuten oder 3,5 Minuten.
Viel.
Aber es ist auf jeden Fall erschreckend wenig.
Mhm.
Und da würde heißen, dass es auch gar nicht so viel braucht. Also gerade die Vorstellung, dass es eben einen langen, ausgedehnten Abend immer muss sein, dass es möglichst jeden Abend wäre und in der Woche oder jeden zweiten, ist vielleicht fast ein bisschen überrissen, sondern man könnte ja schauen, dass es dann die kurzen Momente gibt, vielleicht bei einem Kaffee sich mal in die Augen schauen und wirklich aufeinander hören, was ist alles angefallen, was bedeutet das jetzt, was man erlebt hat, wo sind Wünsche und Träume und Bedenken. Das miteinander wieder zu besprechen, das sind sinnvolle Gespräche und die dauern in der Regel nicht unbedingt gerade 2 oder 3 Stunden. Aber natürlich, viele Paare erleben da als einen guten Aufhänger, dass man sich verabredet, dass man auch einen Abend zum Beispiel in der Woche reserviert. Da hat schon manches Paar einfach ein bisschen im Schwung behalten, wenn man halt einfach von dem ausgeht, es ist ja so, wir haben da abgemacht und wir halten es dann rein.
So der klassische Eheabend oder so.
Zum Beispiel.
Wie auch immer man das wird, definieren.
Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein, mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Gehen wir doch auf dein Buch ein, das du geschrieben hast. Du hast ja, wie du schreibst auf deiner Homepage oder mir auch im Vorfeld so mitkommuniziert hast, schon, glaube ich, mehr als 150 Pärchen oder knapp 150 Pärchen begleitet. Also schon einiges an Erfahrung rum. Das sind ja alles wieder verschiedene Pärchen und dann dahinter auch noch verschiedene Menschen in doppelter Hinsicht, kann man sagen. Was hast du jetzt da so für Erkenntnisse daraus gezogen und wie hast du sie da können sozusagen verschriftlichen in dem Modell, wo du den Herzkreislauf von der Liebe nennst und das so schön beschreibst mit allen möglichen Organen, die ja auch unseren Körper in Schuss behalten, da eine schöne, schöne Bildhaftigkeit
gesagt.
Ja, das ist mir sehr entgegengekommen. Ja. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
Das ist mir auch sehr entgegengekommen. Also ich habe wirklich gesagt, dass das Bild mich gefunden hat. Es ist wirklich so, dass da ein spannender Weg ist, aber in dem Herzkreislauf von der Liebe, das Buch heisst ja nicht so, das Buch heisst «Eure Partnerschaft, deine Herzenssache», die jetzt gerade rausgekommen ist. Ist jetzt gerade diese Woche in den Läden erschienen. Man kann es überall im Buchhandel erwerben. Aber da dahinter steht der Herzkreislauf der Liebe. Und das erste ist ein Kreislauf, der da draus rauskommt. Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Tatsächlich im Arbeiten mit vielen Paaren und natürlich auch die eigene Erfahrung, dass es eben etwas Zirkuläres ist, dass die Liebe sich muss fließend durchs Leben durchbewegen. Und dass es nicht eine Einbahnstrasse ist oder eine Sackgasse. Viele kommen an und gehen wirklich zu verstehen, also wir haben es mal geliebt, jetzt ist es fertig. Also du stehst am Ende von einer Sackgasse, du kannst gar nichts machen. Es ist nicht eine Kreislaufbewegung, wo du irgendwo könntest an verschiedenen Stellen anschauen, wo klappt es denn mit dieser Liebe und wo klappt es nicht. Es ist wie ein Verhängnis, wo über die Person kommt oder über das Paar und man scheint nichts zu machen.
Aber findest du, das ist berechtigt? Gibt es denn Punkte, wo es wirklich eine Sackgasse wird und wo du dann auch sagen, es ist vielleicht wirklich keine Hoffnung mehr da, da gibt es immer Hoffnung.
Absolut. Das kann irgendwann einmal eintreten, aber mein Anliegen, und da ist dann eben in Buchform jetzt wirklich kondensiert worden, ist für mich gewesen, ein Mensch, der jetzt tatsächlich in so eine schwierige Kurve kommt, vielleicht in erster Linie ein Buch, das hilft Menschen in der Krise. Ich habe es aber so geschrieben, dass man es auch an super gut an einem jungen Paar geben kann, der ein realistisches Bild gewinnen von Liebe, ein schönes und realistisches Bild von Liebe. Aber wenn es jetzt in die Hand kommt von jemandem, der eine scharfe Krise hat, dann würde ich den Menschen an der Hand nehmen und sagen, komm mit mir nochmal mit an all diesen Stellen vorbei, wo du selber etwas könntest ändern, wo du deinen eigenen Herzkreislauf der Liebe könntest in Gang bringen, um da Chancen zu vergrössern, dass es auch nochmal gut könnte. Und der Herzkreislauf der Liebe, das ist ja so ein Bild, das ich dann beschreibe, verschiedene Stationen, da gehört die Lunge dazu, da gehört die Muskulatur dazu, da gehören die Nieren dazu. Das sind ganz praktische Aspekte, oder, die nachher dann zeigen, dass es eben wie im Körper, wo das Blut ungehindert muss laufen und in der Lunge zum Beispiel mit Sauerstoff gefüllt wird, mit Energie gefüllt wird, so kann man da Blut oder Körper schicken, sonst würde gar keinen Sinn machen. Es würde ja nichts bewirken. So ist es, wenn ich mich für die Liebe aufmache, dass ich zuerst mal muss selber als Person durchschnaufen muss, bei mir selber ankommen. Wenn ich so richtig hörbar durchschnaufe, da gibt es in vielen verschiedenen Übungen, auch in der Psychologie, da macht oder tatsächlich
Meditation,
etwas,
oder?
Meditation, dass ich bei mir selber ankomme. Und ich brauche da wie als Bild von dem, ich würde zuerst mal mit mir selber in einen liebevollen Umgang kommen, meine eigenen Glaubenssätze überprüfen, schauen, wo mache ich auch vielleicht Schnellschlüsse aus meinen Erfahrungen, wo ist ein Umdenken dran, wo sind eigentlich meine Werte und meine Ziele? Und wenn ich dann
also irgendwo, bevor man in eine Paarbeziehung hineingeht?
Es ist oder? Nicht bevor, sondern einfach, wenn ich auch in der Beziehung drin bin, einfach mich selber auch als Liebesobjekt zu sehen. Und da einen Weg, das tue ich mit dieser Lungenfunktion vergleichen, eben mal zuerst durchschnaufen. Die Muskulatur ist nachher dann die Stelle im Körper, wo das Blut mit dieser Energie kommt und jetzt wird es in Bewegung umgesetzt. Finde ich sehr faszinierend. Megaschön, das ist vielleicht noch ein bisschen meine Ingenieur-Vergangenheit, wie man Energie zu Bewegung kann umbauen. Das machen unsere Muskelzellen. Und Muskeln müssen trainiert werden, damit sie stark und fest werden. Und für mich ist es ein Bild wie die Bewegung vom Ich zum Du. Ich kann ja dann auch nicht bei mir stehen bleiben, sondern ich muss lernen, wie gar nicht grosszügiger, besser, ehrlicher mit dem anderen um, sodass die Liebe jetzt kann fliessen zum anderen.
Ja. Und da du kannst auch auf jemanden zu, oder?
Ja.
So Bewegung.
Absolut. Das ist die Gehbewegung zum Beispiel oder ein Umarmen oder ein Kuss. Da sind auch schon irgendwie 40 Muskeln daran beteiligt, dass man überhaupt einen Kuss kann geben kann.
So wie beim Lachen auch wahrscheinlich.
Lachen auch, ja genau. Also eben, es ist wirklich sehr sprechendes Bild für das, dass da sehr viel muss in Bewegung kommen muss. Und da kann man auch einiges falsch machen. Warum trainieren die Spitzensportler über Jahre, um eine gute Leistung anzubringen? Und mir tönt es schwer, wenn es mal nicht gelingt in der Beziehung, in der Liebe. Sind wir da am Trainieren, üben wir und werden besser. Und der dritte Platz von dem Blutkreislauf, von der Herzkreislauf, von der Liebe nachher in der Übertragung sind die Nieren. Ich finde Nieren ein faszinierendes Organ. Unscheinbare Arbeit tun sie in unserem Körper, nämlich Giftstoffe rausfiltern,
aber so wichtig,
wo durch den Stoffwechsel entstanden sind. Und die arbeiten minütlich, täglich arbeiten die, wenn sie aufhören zu arbeiten. Da gibt es Leute, die dann ein Nierenproblem haben. Die sind innerhalb von 3 Tagen in ernsten Schwierigkeiten und ganz nahe am Tod. Und Nieren, ein Bild von dem, dass Giftstoffe in der Liebe eben Enttäuschungen sind. Enttäuschungen sind da, wo so anfängt, sich akkumulieren in der Liebe.
Wird's
sie
toxisch,
werden zu Verletzungen, sie werden toxisch und es ist kein Umgang da mit diesen Sachen. Man hat nicht gelernt, verzeihen oder vergeben. Und darum glaube ich, obwohl das manchmal ein bisschen unangenehm ist, wenn ich mit Paar arbeite, es geht nicht nur um Verhaltensänderungen, es geht nicht nur darum, bei sich selber zu sein, sondern es geht auch darum, Sachen wirklich anzusprechen und können abzulegen, jetzt zu bearbeiten. Und das braucht oft auch noch recht viel Zeit.
Das muss man auch trainieren, oder? Gerade vielleicht auch in einer Kultur, wo man vielleicht immer harmonisch sein will oder nicht so richtig gelernt hat, mal Tachles zu reden, offen zu kommunizieren.
Genau, oder? Und das in einer Art und Weise können miteinander auch zum Abgleich zu bringen, dass es nicht der liebevolle Weg total verlässt, sondern dass es ernsthaft ist und trotzdem respektvoll und dass man es auch ablegen kann und Vergangenheit kann Vergangenheit sein und kann neu aufbrechen. Also das ist alles in allem der Herzkreislauf von der Liebe, wo ich einfach ein wunderbares und für mich verblüffendes Bild gefunden habe von der Analogie. Und beides, Blut und Liebe, sind ja lebensnotwendig. Und dass sie beide so zirkulär in uns innen unterwegs sind, da habe ich ausgebaut in dem Buch innen mit viel, viel Beispiel und auch Anregungen versehen.
Ja, und das tut einem auch nochmal aufs Gewissen oder so ein bisschen zu Gemüte führen, dass es eben vielleicht Liebe oder jetzt Paar sein, es ist kein Zuckerschlecken, oder? Das ist, vielleicht nehmen wir es manchmal auf die einfache Schulter, weil jetzt gerade überleben müssen wir ja sowieso und alle anderen Sachen lernt man, vielleicht als Beruf oder als Hobby, und dort muss man etwas lernen. Und in ein paar Beziehungen geht man einfach so rein und denkt, ja, kommt dann schon gut, ich meine, wir lieben uns ja, es kommt ja gut, aber spätestens, wenn die rosarote Brille weg ist und der Alltag weg, dann kommt man eben auch wieder in die Realität hin und merkt, es ist doch nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie kann man jetzt das Modell von dem Herzkreislauf, von der Liebe, Gewinn bringen, nutzen für den Alltag und auch gerade in die Realität als Paar?
Da tue ich es auf drei ganz einfache Fragen mal beschränken. Also natürlich können wir da viele andere Aspekte anfahren. Wenn ich so diese drei Stationen angehe, mal die Lungenfunktion durchschnaufe, sich ernsthaft zu fragen, was ist eigentlich mit mir los in einem Konflikt? Nicht gerade um mich schlagen, aber auch nicht in mich schlagen, so quasi sagen, ich bin immer der, der schuld ist und alles auf sich lassen, sondern so was ist eigentlich mit mir los? Welche Glaubenssätze sind jetzt gerade aktiv bei mir? Was glaube ich über mich? Was glaube ich über die Liebe? Was glaube ich über das andere? Und was könnte ich an dieser Haltung ändern? Gibt es da irgendetwas, wo da am Horizont erscheint, wo doch eine Möglichkeit wäre, um an mir selber eine Veränderung zu erfahren?
Was würdest du für ein Setting empfehlen? Weil es ist ja häufig schwierig, sich dann rauszunehmen.
Tatsächlich ist es so, dass ich auch empfehle, wenn es heiss kocht, mal das Timeout zu machen. Oder da mit ein paar so besprechen, wie man das könnte angehen. Also auch wenn da nur eine halbe Stunde ist oder so. Es gibt einfach Momente, schnell wo laufen, quasi dein Lift im Hirn einfach runterfährt aufs Minimum, da kannst du nur noch kämpfen, flüchten oder dich totstellen. Du bist so in den Emotionen, da bringt es eigentlich nichts. Und wenn du das merkst, dann solltest du in dem Moment auch ein Timeout erbitten von deinem Partner. Und da wird dann die Umgebung geben, wo man sich solche Gedanken kann stellen kann. Da wäre es so zu der ersten Station. Das zweite, praktisch, wie könnte man den Herzkreislauf brauchen, ist bei der Muskulatur sich zu überlegen, wo werde ich jetzt gerade trainiert? Was könnte ich jetzt praktisch unternehmen? Was kann ich vielleicht nicht so gut? Also ich mache zum Beispiel am Morgen systematisch Rumpfübungen. Ich weiss schon seit Jahren, dass ich ganz schwache Rumpfmuskulatur habe. Und ich kenne Leute, die machen aus dem Stand mehr als ich. Aber ich mache es trotzdem, weil ich weiss, ich mache Fortschritt und es geht mir besser, meine Rückenstabilität ist gekommen und so weiter. Also auch wenn ich zum Beispiel, Romantik ist auch gerade so ein Beispiel, oder? Es gibt so viele Männer, die kommen da und sagen, meine Frau hätte, glaube ich, gerne einen romantischen Mann und ich bin alles andere als romantisch. Mhm. Willkommen im Club, ich bin auch nicht romantisch. Aber das heisst doch nicht, dass ich nicht da und dort mal einen Versuch könnte unternehmen, ein bisschen etwas in die Richtung zu machen.
Mal schnell ein Bündel rote Rosen kaufen, mal heimbringen. Es braucht ja nicht viel.
Es braucht ja wirklich nicht viel. Aber das heisst nicht, dass ich der Oberromantiker sein muss. Ich muss mich nicht immer danach fühlen, aber ich kann mich ein bisschen stretchen in die Richtung. Das wäre so die zweite Station.
Also und so
die
der Sportlergedanke in Paarbeziehung
hineindenken. Und ein fröhliches Training.
He? Ist wahrscheinlich auch etwas, was noch schwierig ist, weil man ja eben ein Paar sein, zusammen sein, verbindet man ja immer mit so etwas Schönem, Angenehmem. Und Sport ist halt doch auch harte Arbeit, oder? Das muss man mehr zusammenbringen.
Das Bild, oder? Kreislauftraining, oder? Genau. Also wir sind da schon am richtigen. Und die dritte Station, wenn es um die Nierenfunktion geht, wo könnte ich vielleicht einfache Worte brauchen, um etwas von dem, was jetzt nicht gut war, auch wieder können verantwortlich anzugehen und abzulegen. Zum Beispiel, es tut mir leid. Das ist also etwas, oder? Also das ist die absolut geniale Nierenfunktion. Man kann ernsthaft sagen, es tut mir leid. Es ist sehr schwierig, das zu sagen. Aber da fällt schon mal ein ganz grosser Teil von diesem Giftstoff zu dieser Liebe raus. Ja. Und dankbar sein, oder? Grundsätzlich dankbar sein. Das ist auch etwas, was ich bei dieser Nierenfunktion auch beschreibe im Buch.
Jetzt haben wir schon ganz viele so Tipps gehört und Sachen. Hast du gleich noch praktische Tipps und Hilfestellungen, wo du Bärli mitgibst aus der Therapie, die wir jetzt noch nicht gehört haben?
Ja, grundsätzlich bin ich als Paartherapeut nicht der Ratgeber, der ständig neue Ratschläge gibt. Ihr könntet das machen, ihr könntet das machen. Manchmal ist es dran, tatsächlich mal ein bisschen einen Strauss von Ideen zu präsentieren. Aber als Therapeut schaffe ich ja eher die Richtung, dass ich Menschen helfe, dass sie ihr Erleben verstehen und dass sie lernen, darauf Einfluss zu nehmen. Aber so spannende Tipps kommen dann gleich manchmal durch. Also einer, den ich doch ab und zu mal einsetze, ist der 6-Sekunden-Kuss.
Okay.
Ja, okay. 6-Sekunden-Kuss, mal auf die Uhr schauen beim Küssen.
Geht schon
Sekunden
recht lang.
Ist recht lang, oder? jetzt die meisten Paar, und da zählen wir dazu, klatschen sich so quasi einen kurzen Kuss, wenn sie es noch machen, beim Verabschieden oder beim Begrüßen auf die Lippen oder wo auch immer an. Aber es ist ganz eine kurze Berührung, und John Gottman, ein wichtiger Paarforscher, hat Studien gemacht und hat herausgefunden, dass 6 Sekunden, jetzt geht es nicht genau um die Sekundenanzahl, aber ein bisschen länger als der flüchtige Kuss, sehr viel Verbindung kann schaffen. Und wenn man das regelmäßig macht, also zum Beispiel mal 20 oder 30 Tage hintereinander, vielleicht mit einer Strichliste, haben wir den heute schon gehabt. Es wäre noch erstaunlich zu sehen, wie viele Paar das tatsächlich, weil sie es wagen, durch vielleicht Gefühle, die das jetzt vielleicht im Moment müsste, verhindern oder als unangenehm oder peinlich würden erscheinen lassen. Wenn man da mal drin hineingeht, kann das sein, dass das eine ganz grosse Wirkung erzielt. Und der Versuch ist es wert. Das ist so ein Tipp, den ich auch schon gegeben habe. Und der andere ist so ein bisschen die Zeitdimension, eben, wie man sich Zeit kann schaffen. Dort tue ich doch manchmal auch ein bisschen versuchen, darauf Einfluss zu nehmen, weil ich merke, da haben ein paar wirklich Ideen verloren, wie sie miteinander Zeit verbringen könnten. Da geht es manchmal auch darum, mal ein paar Tipps zu geben, wie da die Zeit wieder könnte sinnvoll miteinander eingerichtet werden.
Also meine Frau und ich haben, glaube ich, mal 15 Minuten Kuss geschafft. Wir haben mal schauen, wie lange halten wir es aus in dieser Haltung und muss ja gleich noch schnaufen. Und so. Spätestens, als wir Kinder hatten, haben wir dann gemerkt, das schaffen wir nicht mal mit 2 Minuten, weil irgendjemand wird immer zwischen denen gehen. Und das sind dann andere Grundbedürfnisse, die dann weggestellt werden, gerade mit kleinen Kindern.
Aber also auch am Trainieren.
He? Ja, genau. Und wir haben es ja vorher von Sackgasse gehabt. Ist ja schon so, gell, wenn man in die heutige Zeit schaut, oder ich beobachte das zumindest ein bisschen, dass es viele Paare gibt, die sich trennen, die vielleicht einfach auch mal an einem frühen Punkt schon sagen, ja du, es ist jetzt halt nicht mehr gegangen, wir gehen im Frieden auseinander, hört man auch viel, wenn man in den Medien schaut, gerade die Klatschblätterliste, wo wir haben es schon noch gut, aber wir gehen jetzt wieder unseren eigenen Weg. Tönt für mich manchmal jetzt so, wie wenn es ein bisschen der Weg vom geringsten Widerstand gewesen wäre, aber das kann jeder auslegen, wie er es für sich selber will, und wahrscheinlich ist auch der Spannungsbogen von jedem ein bisschen anders. Was würdest du sagen, wo siehst du dann den Punkt, wo es eben wirklich kein Zurück mehr gibt? Du hast ja vorher gesagt, es gibt die Situation.
Ja, also da muss ich vielleicht schon noch ein bisschen ausholen. Ich glaube, es gibt Entwicklungen, die noch umkehrbar sind. Es geht manchmal zu schnell, wo das Urteil gefällt wird. Ich bin zum Beispiel mit einem Narzisst verheiratet. Ich höre das so ein bisschen als Schlagwort. Oder wir haben eine toxische Beziehung gehabt, darum habe ich sie beenden müssen. Ich lasse das stehen, weil das könnte im Einzelfall auch tatsächlich so gewesen sein. Aber es ist doch, eben gerade weil man hat Begrifflichkeit zur Verfügung, man lässt sie in den Medien, es gibt Bücher, die darüber geschrieben sind, und darum nehmen sicher auch oft Partner die Worte zu schnell ins Maul und weichen so quasi an einer anspruchsvollen Situation aus, wo sie jetzt gefordert wären, selber sich nochmal verändern zu lassen. Und dort ist es verhängnisvoll, weil man nimmt sich ja wieder mit in die nächste Beziehung und man ist dann wieder an der gleichen Baustelle dran. Also man kann das wirklich beobachten. Gerade dann einfach mit einer Zeitverzögerung, es kommen dann wieder Schmetterling mit einer neuen Person, es gibt wieder die Kennenlernphase, es gibt wieder die ersten Verhandlungen, die glücken, und dann knallt es wieder gegeneinander und dann hat man wieder die gleiche Situation wie vor. Wer dann nicht will, wer da dagegen will aufstehen, der sollte doch einen Moment länger bleiben. Wenn es nicht mehr geht, das sind für mich Momente, wo es wirklich persönlichkeitsverletzend wird, wo eine Person die andere wirklich demontiert und vernünftigt und alle Bedürfnisse von der anderen Person in Abredeheit stellt.
Und wahrscheinlich auch nicht bereit ist, um sich selber verändern oder an einem Veränderungsprozess teilzunehmen, also, oder?
Das ist dann im Endeffekt sehr ein trivialer Grund, wenn ein Partner quasi nicht mehr bereit ist, an sich selber zu arbeiten. Ich habe ja am Anfang mal gesagt, man sollte sich immer noch eine Scheibe vom anderen abschneiden. Auch wenn es nur ein Scheibli ist, es ist immer noch etwas, was ich vom anderen lernen kann. Wenn jemand wirklich ankommt in einer Partnerschaft und sagt, hey, ich bin da durch, ich mache es richtig, die andere Person macht alles falsch, ich lasse mich da nichts mehr sagen, dann ist faktisch auch der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht, weil es braucht immer zwei, um wieder eine bessere Entwicklung einleiten. Und der eine Punkt natürlich, dass ich den nicht vergesse, ist, wenn Gewalt im Spiel ist. Oder? Gewalt hat auch ganz verschiedene Gesichter. Da muss nicht nur körperliche Gewalt sein, denn mit Bestimmtheit, aber auch verbale Gewalt, die ständig los wird. Weil es so gegen den Personenkern gerichtet ist, dass nach kurzer Zeit jemand wirklich vom ganzen Selbstvertrauen beraubt und schlussendlich eigentlich zunichte gemacht wird. Und Ich kann mir vorstellen, dass so ein Punkt erreicht wird in einer Partnerschaft und dann bin auch in der Begleitung von Paar versuche ich auch sehr redlich anzuschauen und so etwas nicht einfach mit einer falschen Hoffnung durchzuwinken und zu sagen, geht noch mal, sondern es gibt die wirklich auch im Einzelfall den Punkt, wo es dann wirklich nicht mehr geht. Mhm.
Ich höre von vielen Leuten auch, die sagen, ja, mein Partner hat sich halt verändert oder wir haben uns verändert, wir haben uns auch auseinandergelebt, oder? Und da kann es ja jetzt sein, dass man da wahrscheinlich am Anfang von der Beziehung, vom Paar sein, vielleicht auch wenn man geheiratet hat, was auch immer man für eine Beziehungsform hat, dass man da sehr gute Grundlagen hat und auch gut miteinander umgeht und dann wird man älter, die Hobbys verändern sich ein bisschen, die Interessen, die Persönlichkeit und dann kommt so der berühmte Spruch, ja, wir haben uns halt auseinandergelebt. Vielleicht hat es am Anfang noch gestummen und dann nicht mehr, dann verändert es sich. Wie soll man da damit umgehen?
Ja, selbstverständlich verändern sich beide in einer Ehe. Ganz entsprechender Vergleich ist, jede Zelle in unserem Körper ist nach mindestens 10 Jahren austauscht. Warum sollte eine Person auch sich in ihrer Wesen da und dort noch mit leichten Nuancen verändern?
Oder man wird auch älter und reifer.
Das Blöde ist, wenn ich da nicht mitbekommen habe, wenn ich nicht mehr interessiert gefragt habe. Wenn es plötzlich der grosse Unterschied ist, wenn ich die kleinen Veränderungsschritte nicht mitbekommen habe. Und darum bin ich immer wieder erstaunt, wenn zum Beispiel Frauen kommen und sagen, ja, mein Mann erzählt sowieso immer das Gleiche. Es ist gar nicht mehr interessant, dem zuzulassen. Oder sie sagt immer das Gleiche, ich erfahre gar nichts mehr Neues. Er ist so und er bleibt so. Das stimmt nicht. Mhm. Wenn ich genau anhören würde, würde ich nochmal den neuen Aspekt erfahren. Die kleine Veränderung im Ton, in der Haltung, im Bedürfnis, wo da vielleicht vorkommt. Und ich komme es mit über, wie sich meine Partnerin verändert und kann beteiligen sie an dieser Veränderung. Schwierig wird es, wenn ich 10 Jahre lang nicht angelassen habe und dann plötzlich merke, huch, wer steht da vor mir?
Das sind das dann wie zwei parallele Leben, wo vielleicht einfach der Ring noch dran ist oder wie auch immer. Du gehst ja in deiner Therapie von einem christlichen Weltbild aus, hast ja auch am Anfang gesagt, jetzt auch in deiner persönlichen Beziehung mit deiner Frau, ihr habt das gleiche Glaubens- und Weltbild. Wie fest glaubst du jetzt, kann da gerade der christliche Glaube oder die Spiritualität der Ressourcen sein, gerade für das Leben von einem Paar?
Der Glaube, die Spiritualität ist nicht die einzige Voraussetzung, warum das eine Ehe kann gelingen, aber es kann sicher helfen. Dass es nicht langt, wird in meiner Praxis oft recht schmerzlich demonstriert. Dass ein paar zwar sagen, wir haben gemeinsame Glaubensüberzeugung, aus Frömmigkeitsleben, wie sie miteinander vorwärts gehen, würde ich eigentlich gewisse Elemente zeigen von dem, dass sie sich an dieser Stelle verbindet. Aber es fehlt das Wohlwollen im Alltag. Sie haben eine ganz schlechte Rollenverteilung, die unfair ist zum Beispiel. Oder sie beim Sex klappen es nicht. Mhm. Oder sie haben wenig Gespräche miteinander über wichtige Bedürfnisse und Werte. Und dann kann der Glaube natürlich an dieser Stelle nicht alles richten. Andererseits, wenn ich den Glauben auch als Ressource sehe und als eine ganz wichtige Ressource, dann hat es mit dem zu tun, dass im Glauben hinein sehr viel Gefühl zum Ausdruck kommen. Ich tue Bibeln auf und lese zum Beispiel in den Psalmen. Da geht es um eine einzige Kläranlage von Gefühlen. Da geht es darum, dass Gefühle gegenüber Gott ausgedrückt werden können und dass es dann in der Nähe von Gott möglich ist, dass die negativen Gefühle irgendwo besänftigt werden und auch wieder können die positiven Gefühle und Gedanken umgemünzt werden. Und zwar, weil da ein Grösseren im Spiel ist, weil ich nicht als Mensch, der beschränkte Kraft hat, alles muss richten, sondern weil ich mich kann verbunden fühlen mit Gott, der mir in meinen Umständen auch zu Hilfe kommt. Und wenn das Grundlage ist vom Glauben, wenn man sich in dieser Hilfsbedürftigkeit auch am Begegnen, wenn ich lerne, meine Gefühle jetzt nicht nur im Gebet auszudrücken, Gott gegenüber, und da müsste ich immer noch schnell eine Klammer machen und sagen, genau, da findet auch oft nicht statt im Gebet, oder sie sind nur sachbezogen und die eigenen Gefühle bleiben weg. Wenn sie aber könnten, dann wäre da genau die Grundlage, wie man auch an sich im zwischenmenschlichen Kontext begegnen, in der Schwachheit, und kann das andere um Hilfe bitten, weil ich jetzt auch ein schwaches Gefühl habe und ich getraue mir, mich das Gefühl anzunehmen. Mhm. Also in dem Sinn ist der Glaube eine sehr starke Ressource und ein paar tun gut daran, sich an dieser Stelle auch zu verbinden.
Tun wir doch alles nochmal ein bisschen bündeln und zusammenfassen, was wir jetzt in dem Gespräch miteinander besprochen haben. Was würdest du sagen jetzt so zusammenfassend, die wichtigsten Sachen aus dem Gespräch, wie eben Pärchen gelingende Beziehungen leben und vor allem mit Konflikten und Krisen auch standhaft sein und weitergehen?
ich würde es, glaube ich, mit einem Fazit zusammen schaffen, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Das sage ich zu mir selber. Ich habe mich sehr ernst genommen und ich nehme mich auch oft sehr ernst. Und der Weg in der Partnerschaft ist oft der, dass ich irgendwo mich nicht als Maßstab sehe von dem, was jetzt da laufen sollte. Und dass ich da mit der Gelassenheit, die dann kommt, wirklich einfach sehr viel profitiert habe und weitergekommen bin. Und der Herzkreislauf der Liebe ist so ein Bild, um wirklich auch den Blick auf sich selber nicht in einer Art zu tun, wo man sich selber ablehnt, verurteilt und sagt, ich kann das nicht, sondern wo man sich selber wirklich trainiert und sagt, hey, auch gerade wenn es ein bisschen schwierig ist in der Beziehung, dann komme ich mega Chancen über, um selber auf einem guten Entwicklungsweg zu bleiben und nicht stehen zu bleiben. Und da wünsche ich eigentlich allen paar, dass sie da in den Schwierigkeiten ihnen das erste Mal Hoffnung bekommen, dass man in diesen Schwierigkeiten ihnen auch die Sachen entdecken, die vorwärts bringen, nicht nur die auseinanderbringen. Und dann auch zweitens eben Freude, um dranbleiben und einen Weg einzuschlagen, wo auch wieder mehr Nähe, mehr Genuss, mehr Zufriedenheit, mehr Freude in der Beziehung bringt und wo schlussendlich ein Paar auch nicht nur als eine Gütergemeinschaft sich erlebt und eine Organisationsgemeinschaft, Kind zur Schule zu fahren, im Verein und so weiter, dass man sich irgendwie dort gut ergänzt, sondern dass man wirklich merkt, wir haben da einen schönen, sinnvollen Platz auf dieser Erde können schaffen, wo wir beide durch da, wo wir miteinander leben können, gefördert werden.
Das tönt noch alles super Ingredienzien oder Rezept dann für eben als Paar durch die Stürme vom Leben kommen. Ähnlich wie wenn du würdest auf dem Bodensee da segeln und auch mal durch einen guten Sturm mit dem Segelschiff kannst du manövrieren.
Das Gefühl nach einem Sturm, wieder die Füße können auf den besten Boden setzen und sagen, wir haben da miteinander gemacht, wir sind da durchgekommen, das ist unbeschreiblich.
Das nehme ich gerade als super Schlusswort. Danke vielmals, Hans-Jörg Forster, habe ich dafür da sein und bist du Gast gewesen in meinem Gespräch.
Danke vielmals.
Also eine hoffnungsvolle Perspektive, die Hans-Jörg Forster da vermittelt in seiner Arbeit mit Berli. Was ich besonders mitnehme, ist das Bild vom Herzkreislauf der Liebe, wo ich selber bestimme, welches Mass an Liebe ich dem anderen geben kann, indem ich mich selber reflektiere und weiterentwickle. Einen Schritt auf den anderen zu machen, indem ich mich trainiere und auch bereit bin, mir und dem anderen zu vergeben. Das stärkt Liebe und das Zusammensein als Paar enorm. Wir als Team vom Podcast Psychohygiene sind offen für Fragen, Feedbacks oder auch neue Themenvorschläge. Schreibt uns doch über Social Media oder auch über das Kontaktformular, das ihr in den Shownotes findet. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf den Kanal, wo ihr uns hört. Und wenn es euch gefällt, dann dürft ihr uns gerne eine gute Bewertung abgeben. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.